Zweistimmig. Zwei Typen, ein Thema. Der Podcast mit Lukas und Marius.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Lukas.
Hallo Marius.
Wir haben uns jetzt tatsächlich, ich glaube, seit der letzten Aufnahme, die ist jetzt gute 3 Wochen her, nicht gesehen, nicht gehört. Wir haben 20.000 Mal aneinander vorbei telefoniert. Und ich sehe dich jetzt das erste Mal wieder live und in Farbe und mit Stimme vor mir.
Und ich hoffe, ich bin so genauso knackig wie damals.
Ja, bestimmt. Und damit herzlich willkommen zu Folge 9 von Zweistimmig. Nein, ich finde es nur immer so schön, das gibt ja Menschen, die hört man gefühlt einmal am Tag oder sieht man einmal am Tag. Und dann gibt es Menschen, die hört man ja nicht. Und mit denen ist es dann trotzdem noch genauso. Oder man macht sich gar keine Platte darüber, dass es dann noch genauso ist. Also was macht eine gelingende Beziehung aus? Und ich freue mich jetzt einfach, dich zu sehen und war richtig vorfreudig auf die Folge heute.
Ich freue mich auch und ich bin gespannt, was wir so kreieren in dieser Podcast-Folge.
Mhm. Ich habe eine Frage mitgebracht, eine Frage, die mich in den letzten 2, 3 Wochen beschäftigt hat und ich möchte damit gerne den Bogen zu deiner Arbeit schlagen.
Gerne.
Ja, und zwar geht es um die Frage, die immer wieder in Veranstaltungen auftaucht, wenn dann, egal ob es Führungskräfte sind oder Mitarbeitende oder Auszubildende, so sinngemäß, ja, wie gehe ich denn mit schwierigen Kollegen um oder mit schwierigen Kolleginnen? Und ich merke richtig, wie ich gegen diese Frage so allmählich einen Widerstand aufbaue, weil ich mich immer frage, ja, was ist denn ein schwieriger Kollege? Was macht das Verhalten zu einer schwierigen Kollegin? Und wir sagten, dass ich nicht vielleicht der schwierige Teil daran bin. So, also weißt du, wir drücken dem anderen dann so das Label auf, weil er oder sie vielleicht nicht so reagiert, wie wir uns das wünschen. Und dann ist es immer der schwierige Kollege.
Aha.
Und bevor wir das auf deine Arbeit münzen, vielleicht mal die Frage, was würdest du sagen, was würdest du antworten in so einem Fall? Stell dir mal vor, du bist in Gruppe, hast da jetzt ein paar Leute vor dir und die fragen dich, Lukas, wie gehe ich denn mit so einem schwierigen Menschen um?
Also ich finde, in der Frage ist ja schon, also wie gehe ich damit um? Ich finde die Frage schwierig, würde ich sagen. Ich würde, glaube ich, demjenigen sagen, so wie du die Frage mir gerade stellst, möchte ich nicht beantworten.
Mhm.
Weil ich finde, auf einer Basis ausgehend, dass jemand schwierig ist, dann eine Strategie zu kreieren oder zu den Menschen zu sagen, ist irgendwie so, fühle ich nicht. Fühle ich überhaupt nicht. Ich würde vielleicht viel mehr sozusagen die Frage stellen, was ist denn schwierig, bevor man sagt, der andere ist schwierig. Also was ist denn genau schwierig?
Ja, absolut.
Und ich glaube, dann kommt vielleicht, also ist wie so, ich habe das Gefühl, diese Art der Frage ist sehr trennend und die Frage, was ist denn gerade schwierig, kann wieder mehr Verbindung schaffen. Also was ist schwierig? Vielleicht ist es schwierig, in Kommunikation zu kommen. Oder vielleicht ist es schwierig, dass ich das ausdrücke, was ich in mir fühle. Oder vielleicht habe ich das Gefühl, ich erreiche den anderen nicht. Und das sind alles für mich konstruktive Dinge versus Label auf den anderen. Und dann muss man lernen, wie man mit dem schwierigen Menschen umgeht. Ne? Also so würde ich die Frage nicht beantworten, glaube ich.
Ja, es geht mir ganz ähnlich. Und ich ist dann natürlich immer wieder anders in jeder Situation. Aber ich habe mich dann mal selbst in die Situation hineinversetzt. Und natürlich gibt es Menschen, mit denen ist Beziehung und Kommunikation und Alltag leichter oder weniger anstrengend. Ne? Ganz klar, da hat man irgendwie einen anderen Zugang. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch total leicht oder dass man sich dann das so leicht macht, indem man einfach sagt, boah, Lukas ist schwierig. Und dann kann ich natürlich jede Form von Interaktion damit erklären und vielleicht auch wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich auch gar nicht will, dass es leicht ist. Ne? Weil Lukas ist ja eh schwierig. Mit Lukas ist immer alles anstrengend. So. Und dann muss ich mich gar nicht damit auseinandersetzen, dass ich vielleicht auch manchmal eine Situation schwierig oder anstrengend mache.
Oder einfach ist noch nicht die, wie du es gerade angesprochen hast, noch nicht die Leichtigkeit da ist mit einem anderen Menschen, die vielleicht gewohnt ist und es dann vielleicht einen Tipp von außen braucht, Coach, Therapeut, dass man vielleicht auch nochmal mit einem anderen Denken dran geht. Ja.
Aber wenn wir jetzt gerade sind und ich mich frage, ich würde wie du in so einem Praxisraum sitzen und du hast, keine Ahnung, 100 Menschen im Monat vor deiner Nase. Gibt es bestimmt auch Dinge, die du vielleicht, ich finde schwierig jetzt schwierig, aber sagen wir mal, hereinfordern oder herausfordernd findest. Wie erlebst du das in der alltäglichen Arbeit und was macht als Physio ein Patient? Was müsste ich tun, damit ich als Marius für dich ein anstrengender Patient bin?
Aha. Also herausfordernd finde ich besonders, wenn Menschen zu mir kommen, die schon Erfahrung im Kontext von Therapie, Gesundheit, vielleicht auch irgendwelche in irgendwelche spirituellen Richtungen unterwegs sind, Heiler und so weiter, die dann mich sozusagen als Introjekt nutzen.
Mhm.
Also was ich damit meine ist, sie haben bestimmte Erfahrungen gemacht, die so und so abliefen, ja, meistens nicht so positiv, weil sonst wären sie ja nicht bei mir, wenn sie dann gesund wären.
Mhm.
Und wieso quasi so eine Vorerwartungshaltung haben, dass das jetzt wieder passieren wird, was schon vielleicht die letzten 10 Jahre im Kontext von Therapie passiert ist.
Ja.
Das heißt, bevor wir dann an dem eigentlichen Problem arbeiten, weswegen derjenige, was er verbal äußert, darf ich ein Stück weit nochmal schauen, dass wir hier und jetzt in dem Moment, wo der Mensch und ich uns begegnen, nochmal bei Null starten und nicht die ganzen schlimmen Erfahrungen, die passiert. Schlimme Erfahrungen, das ist jetzt sehr wertend, aber vielleicht die ungünstigen Erfahrungen,
ja,
die passiert sind, dass ich nicht ein Teil von diesen ungünstigen Erfahrungen werde, obwohl es ja ganz anders abläuft.
Mhm.
Ja, und sowas höre ich manchmal raus und dann frage ich da einfach nach und wir schauen, dass es sozusagen, dass wir wirklich im Moment ankommen.
Mhm.
Ja, das ist für mich herausfordernd.
Das erinnert mich auch gerade, wenn wir auch so über deine Arbeitsweise mal sprechen wollen, an eine der letzten Folgen, wo du so meintest, du stellst zu Beginn immer auch eine Frage, ne? Also wo darf es hingehen und die Wörter nicht und Schmerz und keine oder so dürfen nicht drin vorkommen.
Ja, das ist meistens herausfordernd für den Menschen, der zu mir kommt.
Mhm.
Weil
das macht dich dann zu einem schwierigen Therapeuten vermutlich.
Ja, oder vielleicht zu einem hereinfordernden Therapeuten.
Mhm.
Ja, genau. Aber das ist so die Sache, wie ich zum Beispiel auch arbeite, ne? Dass wir erstmal die Aufmerksamkeit dahin bringen, wo es hingehen soll und dann schauen, wie ist es jetzt?
Mhm.
Ne? Was ist sozusagen jetzt gerade störend oder belastend, dass ich jetzt noch nicht zum Beispiel frei bin? Und ich finde, das ist eine andere Herangehensweise, als zu sagen, ich habe Schmerzen und ich möchte wieder schmerzfrei sein, beziehungsweise ich möchte, dass es so ist, wie es vor einem Jahr war, weil das funktioniert meistens nicht so gut.
Was würdest du sagen? Weil das finde ich wirklich schwierig. Ich habe ja schon auch ein paar Freunde zu dir empfohlen, immer wenn die sagen, boah, ich habe gerade was in der Schulter oder am Arm oder am Fuß. Und ich dann so sage, ja, geh mal zu Luki, der ist Physiotherapeut, habe ich ein ganz starkes Bedürfnis, dich irgendwie nicht nur als Physiotherapeuten dastehen zu lassen, sondern weil ich ja auch erfahren durfte, wie du arbeitest, zumindest in Teilen, da noch mehr reinzugeben. Wie würdest du das jemandem erklären und ist überhaupt das Label Physiotherapeut für dich angemessen? Genauso wie vielleicht schwieriger Kollege oder schwieriger Patient nicht angemessen wäre.
Also ich würde sagen, was es am ehesten trifft, wenn man es jetzt einfach kurz sagen soll, dann ist es, dass ich Physiotherapeut und Coach bin. Ja.
Das macht es ja noch schlimmer. Dann kann er, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, wie ich das erklären soll.
Ja, vielleicht probiere ich es mal so. Mhm.
Wir nehmen nochmal meinen Vater als Beispiel, der keine Ahnung auch von Coaching hat. Wie würdest du das einem knapp 60-Jährigen erklären, der mit dieser ganzen Welt noch nie was zu tun hatte?
Ja, also vom Prinzip her ist es so, dass Menschen, wenn sie körperliche Probleme haben, zum Orthopäden und Physiotherapeuten gehen, Osteopathen. Sie haben ein physisches Symptom.
Ja.
Leute, die von sich, also die wissen, dass sie eine Depression haben, ein Burnout, eine Schizophrenie, die gehen zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater.
Mhm.
Ja? Das ist so relativ klar. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die wegen physischen Symptomen häufig zum Orthopäden, Chiropraktiker, Physiotherapeuten, Osteopathen gehen, wo aber auch immer eine, ich sag mal, Nervensystem-mentale Komponente mit dabei ist. Ja? Das sind aber nicht die Leute, die von sich sagen würden, ja, ich bin ja depressiv oder ich habe einen Burnout. Ja? Das heißt, mhm, da schwingt so ein Teil vom Nervensystem mit rein oder vielleicht auch Psyche in das körperliche Symptom. Und diese Leute, die kommen häufig zu mir. So, weil die kommen zu mir und was die sagen ist, ich war schon da und da und da und da und da und die haben gedrückt und haben gemacht und die Leber und irgendwie hat es nicht alles nicht funktioniert. Und ja, ich glaube, vielleicht ist das auch noch eine weitere Frage, bevor ich jetzt dazu sehr ins Detail gehe, aber die Frage war ja, zu beschreiben, dass ich für einen Ort geschaffen habe, für diese Leute, die wissen irgendwie oder auch so eine Ahnung haben, ja, mein physisches Symptom, da ist auch irgendwie ein bisschen Kopf dabei, sagen die ganz häufig. Ne? Mhm. Aber nicht so, dass eine psychische Erkrankung da ist, wo man dann eine Diagnose stellen würde. Und das ist der Bereich, wo ich dann anfange, okay, vom physischen Symptom immer ausgehend, wenn wir dort nicht weiterkommen mit klassischer Physiotherapie, gibt es einen Teil, der nennt sich Coaching, Nervensystem-Coaching, womit wir dann zum Ziel kommen.
Mhm. Und die Leute haben schon Bewusstsein dafür, wenn sie zu dir kommen, oder ist das was, was sich dann erst im Laufe der Therapie zeigt?
Im letzten Jahr sind immer mehr Leute gekommen, die genau deswegen mich gesucht haben. Könnten noch ein paar mehr sein, ganz ehrlich. Mhm. Aber das ist das, was Leute mir sagen, dass sie auf meine Website gehen und sagen, ja, da ist der physiotherapeutische Ansatz, ne, mit auch osteopathischen Techniken. Und dann ist aber auch dieser Coaching-Ansatz. Und diese Kombination ist für viele doch recht interessant und wirksam.
Du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre. Würdest du sagen, da ist ein anderes Bewusstsein in der Gesellschaft mittlerweile vorhanden, oder?
Oh, ich habe bei solchen Fragen habe ich immer das Gefühl, das läuft so viel durch den eigenen Filter und die eigene Wahrnehmung, die halt einfach sozusagen von meinem Standpunkt aus ist. Ne? Finde ich eine Frage, die kann ich so nicht beantworten.
Mhm. Für mich richtig geschämt für die Frage. Ich habe dir den Tag auch in einem anderen Kontext bekommen. Aber okay, dann stellen wir die Frage zurück. Mea culpa.
Fühlst du Scham oder was?
Das ist so, hat so ein bisschen, ja, so ein bisschen was in der Schule von, das ist jetzt eine richtig dumme Frage gewesen. So, so denk nochmal drüber nach, was du stattdessen lieber fragen möchtest.
Wollen wir mal ein Beispiel machen vielleicht? Also, wenn ich jetzt dein Papa das erklären würde, der vielleicht
ja,
schon
bitte
ein paar Jahre Nackenschmerzen hat oder immer mal wieder, und der sagt von sich vielleicht so, das gehört ja zum Leben dazu, wa? Aber ihm das, keine Ahnung, jährlich oder alle 2 Jahre, da wird es mal so fest im Nacken, dass er kaum den Kopf drehen kann. Ja. Dann würde ich dazu sagen, oder er war vielleicht, und dann geht er zur Physiotherapie und dann wird es so ein bisschen besser, aber weg ist es nie richtig.
Mhm.
Dann würde ich sagen, ja, genau, dass den Leuten, da möchte ich helfen. Ja? Weil Spannung im Gewebe, ne, was auch immer wieder kommt, nie richtig weggeht, mal temporär da ist, das hat höchstwahrscheinlich was mit dem Nervensystem zu tun. So. Und dann kann man herausfinden in einem Coaching-Teil, ja Mensch, was ist denn, was mein Nervensystem sozusagen stresst, beziehungsweise wo denke ich, dass Gefahr da ist? Ein Nervensystem reagiert, also unser Hirnstamm reagiert nur, wenn Gefahr da ist. Oder wenn der Kopf denkt, es ist Gefahr da. Und das geht dann tatsächlich relativ schnell in der Behandlung, dass man an dem Punkt kommt, dass man merkt, dass man überhaupt erstmal Bewusstheit dafür entwickelt, was denke ich denn, was mich jetzt gefährdet hier.
Also der Kopf spielt immer mit bei dir?
Der Mensch als Einheit, ja. Von daher, ja.
Wie stehst du zu dem Begriff ganzheitlich?
Ganzheitlich, ja, erster Impuls ist, es ist übelst ausgelutscht, nervt mich. Der zweite Impuls ist, es beschreibt für den Menschen, der jetzt nicht in der Therapie-Coaching-Szene drin ist, die Sache aber am besten. Integrativ finde ich zum Beispiel für mich treffender, aber ich glaube, Leute können mehr was mit ganzheitlich anfangen.
Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Was ich schade finde, dass diese Begriffe so ausgelutscht sind, weil sie stehen ja für was super Wichtiges und die würden ja gar nicht so präsent bei uns in der Gesellschaft sein, wenn es nicht irgendwo einen Bedarf dafür gäbe. Und vielleicht rührte daher so die Frage, wie du das wahrnimmst, dass ich schon das Gefühl habe, dass ein größeres Lösungsbewusstsein dafür entsteht, beziehungsweise diese Art und Weise zu arbeiten, immer mehr, je nach Kontext, so aus dieser esoterischen Schmuddelecke rausgeholt wird, dass es nicht dann automatisch so mit Hasenpfote und Ausräuchern verbunden ist, wenn du sagst, ich arbeite auch auf der mentalen Ebene, sondern dass man sagt, okay, es gibt ja auch Mediziner, die wirklich, also die genau das tun und gucken, wo kommt das psychisch her, dass ich schade finde, wenn diese Wörter so verhunzt werden. Weißt du, wie ich das meine?
Ich glaube schon. Ja, von daher wäre es ja sozusagen an uns, diesem Wort auch wieder Qualität anzuhauchen.
Mit uns meinst du dich und mich oder mit uns meinst du deine Zunft der Physiotherapeuten?
Ja, jetzt als Beispiel.
Hm.
Jetzt als Beispiel, ja. Wirklich alle Leute, die mit Menschen arbeiten.
Mhm.
Ja, weil wenn ich jetzt einfach mal auf meine Arbeit zurückgucke, so von vor 5 Jahren und jetzt, dann ist ein wesentlicher Faktor, den ich integriert habe, dass wir das Ziel von dem Menschen, der zu mir kommt, wirklich nur gemeinsam erreichen. Und ich beschreibe das manchmal so, dass es ein Mensch, der zu mir kommt, der jetzt 40 Jahre alt ist, der kennt seinen Körper 40 Jahre lang. Ich kenne den Körper vielleicht 5 oder 10 Minuten. Das heißt, was wir brauchen in Therapie, ist einmal die Empfindungen von dem Menschen, der da ist, und das Fachwissen von dem Therapeuten. 50-50, das miteinander fusioniert, ergibt dann ein gutes Ergebnis. Das heißt, was ich zum Beispiel mache, ist immer wieder den Menschen, ne, man kann am Anfang eine Anamnese machen und dann macht man einen Haken dran, ja, alles erledigt, und dann rauscht man da so weiter. Ich mache das aber so zum Beispiel, dass ich immer wieder Fragen stelle im Verlauf der Untersuchung und es immer wieder noch neue Sachen hochkommen. Ich lade dazu auch regelmäßig ein. Hey, komm, kommuniziere alles, was da ist, was du möchtest. Und wenn dir noch was einfällt, hau raus, es ist willkommen. Und wenn du denkst, du hast für dich entdeckt, dass wenn draußen 27 Grad sind und der Uranus steht 27 Grad so und dann hast du die Schulterschmerzen, dann sagst du mir das. Weil wenn du das glaubst, dann sagst du mir das bitte. Ja, so häufig werden Leute mundtot gemacht in Anamnesen und als Quatsch abgetan. Ja, jetzt komme ich ein bisschen in Rage. Ja, das ist nämlich die Gewalt. Weil ein Mensch weiß doch ungefähr, was bei ihm los ist. Der weiß ganz viel über sich. Ja. Und das merke ich immer wieder, wenn ich da Nachfragen stelle. Die Leute, die wissen eigentlich schon ein Stück weit, in welche Richtung es geht bei ihnen, in der Symptomatik, wo das herkommt. Ganz häufig das Gefühl, dass einfach ganz viel Angst da ist, das so auszusprechen, weil das mal abgetan wurde. Das ist so mein Eindruck.
Mit Gewalt meinst du so Macht im Sinne von übergriffig, einfach Dinge auch wegreden, kleinreden?
Ja, mit dem Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, meine ich, so Dinge abzutun. Ah, nee, da habe ich auch schon Erfahrung drin. Er hatte damit nichts zu tun. So, und dann, okay, ja, dann, was sagst du denn dann noch? So, dann sagst du halt nichts mehr. Und dann, ja. Genau, das heißt, bei mir ganz viel Raum dafür, gemeinsam an die Ursachenforschung zu gehen. Ja, weil so funktioniert's. Und dann hat man nicht nur am Ende sein Ziel erreicht, sondern man hat auch das Gefühl, während der Therapie Selbstwirksamkeit zu haben auf sein System. Ne, das Beste, wenn du bei mir rausgehst, ne, ist immer so meine Idee, nicht zu sagen, ja, jetzt war ich bei Lukas, der hat mich heil gemacht, top, sondern rauszugehen und zu sagen, ey, geil, hier habe ich was gelernt. Ich habe was gelernt. Also ich meine wirklich lernen, ja. Ich habe was verstanden und dann habe ich was angewendet und das kann ich mir den Rest meines Lebens machen. Als ein kleines Beispiel, nach einem Muskelkater nicht dehnen. Das ist ein übelst Mikrobeispiel jetzt einfach mal, ja. Wenn ich das von mir kommuniziert bekomme, ne, und dann kann ich das ja den Rest des Lebens anwenden, wenn ich nächstes Mal Muskelkater habe. Und das ist ein Stück weit auch meine Idee und das, was ich halt mache. Weil, jetzt kommt Gerald Hütter wieder ins Spiel, was wir als Menschen immer machen wollen, wenn ein Inkohärenzgefühl auftritt, also ein Problem könnte man sagen, wir wollen dieses Problem lösen. Das gibt uns richtig Energie und Selbstwirksamkeit und Kraft, dass wir Teil der Lösung sind. Nicht nur der Therapeut oder der Arzt, der die Lösung ist. Das wird nämlich gefährlich. Da wäre ein Machtspiel drin. Wenn der Therapeut, der Arzt, der Chiropraktiker, der Coach, der Heiler, wenn der Problemlöser ist, dann bleibt ganz viel auf der Strecke, was ganz, ganz, ganz wichtig ist fürs Leben.
Mhm. Ich habe letztens bei Social Media einen spannenden Beitrag irgendwo gesehen. Das ging in so eine Richtung von wegen, ey, ich war gerade wieder richtig gut im Training drin und die Termine liefen und so weiter und so fort. Und auf einmal werde ich wieder krank. So nach dem Motto, was möchte mein Körper mir damit jetzt sagen? Warum werde ich gerade ausgebremst? Ist das was, womit du was anfangen kannst oder hältst du das für Humbug?
Kannst du die Frage nochmal so formulieren?
Ich hab's nicht verstanden. Angenommen, du bist wieder voll im Fluss. So, oder nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel. So, ich gehe jetzt 2-3 Mal die Woche zum Sport, ich gehe wieder laufen, habe aber auch einen vollen Terminkalender und es läuft und läuft und läuft und läuft, aber halt auf wirklich hohem Tempo. Und auf einmal, so am Höhepunkt wieder der Fitness und des körperlichen Wohlbefindens, ziehe ich mir eine Muskelzerrung zu oder entwickle irgendwie einen Schnupfen. Oder. Also kriege wieder so einen Stock in die Speichen geworfen und mache so ein Salto vorwärts.
Aha.
Ist das einfach, wo ich sage, ja, das Leben passiert? Oder sind das nach deiner Arbeitsweise und deiner Erfahrung und Haltung und Sichtweise Dinge, auf die man definitiv hören darf, um mal hinzugucken? Weil das ist ja immer die Frage, was ist jetzt wirklich da und wo wird in Dinge etwas reininterpretiert, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben?
Ja, das ist so ein schönes Beispiel, wo ganzheitlich kann, das Wort ganzheitlich auch schnell missbraucht werden kann mit so, ich sag mal, klassischer Hausfrauenpsychologie. Dann heißt es, dass der Muskelfaser was, ah ja, da musst du mal vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, bist du vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs auf den Beinen, ne? So, aha, okay, was soll ich damit anfangen? Versus, ja, Muskelfaserriss, es passiert einfach, also die andere Extreme, ne? Muskelfaserriss passiert einfach, müssen wir einfach wieder anflicken und dann 6 Wochen warten, ja, dann geht's wieder. Es gibt auch irgendwas dazwischen. Natürlich gibt's einen Grund, warum du Muskelfaserriss oder einen Schnupfen hast. Ja, aber den Grund weiß ich doch nicht. Den kann ich dir niemals sagen. Ich kann dir niemals sagen, was der Grund dafür ist. Ich kann aber durch Fragen und durch Fachwissen ein bisschen Kontext geben für die Situation und der Mensch erklärt sich dann ganz von alleine, am besten kommt er selbst zu der Erkenntnis, mit Hilfe von Kontextualisierung, mit Hilfe von Fachwissen, ah, okay, vielleicht könnte es ja daran liegen. Und dann ist wieder so geil, weil der Mensch dann selbst drauf gekommen ist. Das heißt, er hat wieder dieses Kohärenzgefühl, diese Stimmigkeit aus Kopf, Herz und Bauch, wie Gerald Hütter sagt.
Ja.
Das ist ein völlig anderes Behandeln. Und das ist dann auch so, wo ich die Erfahrung mache, die Leute kommen, ist nicht so wie so, oh, jetzt habe ich die kaputte Schulter, jetzt muss ich OP machen und dann muss ich 10 Mal Physio machen und dann ist erst die Schulter wieder heil. Sondern ich erlebe das ganz anders. Die Leute kommen super gerne zu mir. Also abgesehen von der Behandlung ist es einfach eine schöne Begegnung. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich sozusagen, ich würde sagen, immer weniger irgendwas aufdrücke, was anscheinend so ist, sondern einfach nur den Kontext gebe, vielleicht einen Impuls, also einen manuellen Impuls und dann einfach Fragen stelle. Und dann gibt es manchmal ganz verrückte Lösungen, auf die ich selber vorher noch gar nicht gekommen bin. Ja. Mhm. Wir arbeiten ja total viel in in Schemas. Ist das die Mehrzahl von Schema? Keine Ahnung. Schemanten. Dass wir angeblich schon wissen, wenn der mit seiner Schulterproblematik kommt und das MRT zeigt den Supraspinatus-Sehnen-Dingsbums, ja, anderes, was weiß ich, dann wissen wir angeblich genau, was zu tun ist. Und ich hinterfrage das ganz doll, ja. Ich mache das auch, die klassischen Sachen, aber vielleicht ist ja da noch was anderes, worauf ich gar nicht kommen kann an der Lösung.
Also du machst den Patienten mit zum Experten.
Ja. Das ist gut zusammengefasst.
Oh, danke. Habe ich jetzt nach der verkorksten Frage vorhin wieder.
Ja, und der Patient mag ich nicht so einfach, die menschliche Begegnung. Der Mensch macht mich auch wieder mehr zum Experten mit jeder Begegnung. Das ist total krass, was da manchmal abgeht. Da ist so ein Fluss einfach, so eine Verbindung. Also lernen wir total.
Womit kann ich zu dir kommen? Also was sind so typische Sachen, wo du sagst, ich nehme sie alle, das sind genau meine Krankheiten und Beschwerden, die ich gerne behandle?
Grundsätzlich alles, was akute Verletzungen sind und auch postoperativ. Das wäre so mein klassisch physiotherapeutischer Ansatz. Ja, das mache ich total gerne. Und dann gibt es einen Riesenbereich von Menschen, die körperliche Symptome haben, vielleicht auch damit ein Stück weit gelernt haben zu leben, aber die dann irgendwann doch so stark werden, dass es als störend empfunden wird. Was weiß ich, Verspannungen oder auch ein Bandscheibenvorfall, der jährlich immer wieder kommt. Migräne, die ja trotz, was weiß ich, Botox und Tabletten vielleicht ja nicht so richtig im Griff ist. Unerklärliche Schmerzen, ja, die immer mal wieder kommen. Da ist es auf jeden Fall mal interessant, das Nervensystem sich anzuschauen, was da eigentlich so los ist.
Ich glaube, du darfst kurz erklären, was Botox mit Migräne zu tun hat.
Ja, bin ich kein Experte für, aber Botox ist ja Botulinumtoxin. Also es ist ein Gift, was quasi einen Muskel lähmt. Und die Idee ist dahinter, glaube ich, dass man die Durchblutung beeinflusst. Ist gar nicht meine Arbeitsweise. Okay. Meine Arbeitsweise ist vielmehr zu schauen, warum denn die Durchblutung mal stärker und mal weniger stark ist und warum der Sympathikus und das Parasympathikus anscheinend da sozusagen so stark hin und her gehen. Gibt es ja einen Grund dafür. Und Migräne ist halt auch nur ein Symptom davon, ne? Das Gleiche kann dir passieren in der verschlechterten Durchblutung in anderen Bereichen des Körpers.
Was würdest du sagen, ist gar nicht deins?
Für mich ist die Behandlung von neurologischen Erkrankungen ausgeschlossen. Also Multiple Sklerose, Schlaganfälle. Dafür gibt es Experten in der Physiotherapie, die speziell neurologische Grunderkrankungen richtig gut behandeln können. Das ist so Bobert und Wolter, da gibt es richtige Freaks und Experten, da bin ich komplett raus. Mhm. Ja. Also alle akut neurologischen und chronisch neurologischen Erkrankungen.
Hast du, warte, wie stelle ich die Frage? Weil wir mit Label heute eingestiegen sind, ne? So der schwierige Mitarbeiter, der schwierige Patient. Ich stelle mir so vor, da kommt jemand 3, 4, 5 Mal zu dir. Das ist dann so der keine Ahnung, der Schulter-Uli. Und Schulter-Uli hat halt immer dieses Problem, dass man sich auch immer wieder neu zurückbesinnt, dass Schulter-Uli nicht so gelabelt wird, weil sonst werde ich ja vielleicht auch zum anstrengenden oder zum schwierigen Therapeuten. Also immer wieder Vorhang neu beiseite ziehen, neue Chance, neu rein. Wie gelingt dir das? Also wie machst du das bewusst?
Du meinst sozusagen die Fähigkeit zu entwickeln, nicht in irgendwelche Muster zu verfallen?
Ja, weil...
Zu labeln oder?
Genau, weil das die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass du irgendwo mal beim Hausarzt sitzt und dann ist aus 10 Jahren deine Akte dort offen digital und dann sitzt vielleicht gerade eine Vertretung da und dann steht da so und so und du hast ja nie gesehen, was da drin steht. Ich habe schon die verrücktesten Dinge gehört, dass Ärzte einfach irgendeine Diagnose reinschreiben in diese Felder und dann heißt es ja, die ist, keine Ahnung, manisch oder hysterisch oder was auch immer und dann hast du dieses Label und gehst dann mit diesem Label zu dem nächsten Arzt ins Nebenzimmer. So. Und sich davon zu befreien, dass man sagt, ey, das ist eine Momentaufnahme und ich gebe der Person gegenüber immer wieder neu die Chance, auch neu in so eine Sitzung reinzugehen, dass ich mir es nicht leicht mache, ah ja, der ist so ein bisschen schmerzempfindlich und vielleicht übertreibt der oder die ja.
Ich glaube einfach die Neugierde darauf, dass was es für Möglichkeiten gibt einfach. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an wie, ah ja, ja, ist das wirklich so alles so, ne, also könnte eine Perspektive sein, arbeitet der da wirklich so, wenn der irgendwie so neugierig ist und bla bla. Mhm. Wie ich arbeite, das ist nach einem ganz, ganz einfachen System. Und das ist mit Systemen, ne? Die Basis ist immer der Körper. Das heißt, es gibt bei mir immer eine Untersuchung, die dazu dient, die Struktur zu identifizieren, die Schmerzen macht. Mhm. Ja, dafür habe ich eine spezielle Ausbildung, um zu sehen, was ist es denn jetzt am Knie? Ist es die Knie, als Beispiel, ist es die Kniescheibe, ist es das Innenband, ist es der Meniskus, ist es das Kreuzband? Dafür braucht es nicht immer unbedingt ein MRT-Bild. Das auszufüllen führt jetzt zu weit. Es gibt spezielle manuelle Techniken, wo man das feststellen kann. Und wenn wir beispielsweise feststellen, ist es das Innenband, was betroffen ist, dann muss das Innenband behandelt werden. Gar keine Frage. Wenn wir jetzt aber gemeinsam feststellen, der Schmerz ist auf Höhe Innenband, wenn ich aber das Bein komplett verbiege und den Schmerz provozieren will, so testet man das Innenband. Mhm. Da aber kein Schmerz kommt, dann ist das für uns beide in dem Moment relativ logisch. Der Schmerz wird da ja nur reinprojiziert. Der kann ja gar nicht vom Innenband kommen, weil ich, wenn ich das Innenband voll auf Spannung bringe, es ja nicht wehtut. Und das finde ich immer ganz schön, weil dann beginnt sozusagen der Moment, wo wir schauen müssen, was kann es noch sein außer die Struktur. Ja? Und das wäre dann sozusagen das, wo die Suche losgeht. Das andere ist relativ einfach. Ja, klassische Physiotherapie oder wie ich das auch mache, biokymnetische manuelle Therapie. Mhm. Das ist so halt diese Diagnostik, die ich gerade beschrieben habe. Ja. Das ist für mich relativ easy. Ne? Aber genau die Leute, die kriegen meistens auch woanders Hilfe. Das heißt, die zu mir kommen, die denken ja, das Innenband tut weh. Ja, aber Pustekuchen. Wenn es das wäre, dann wäre es ja schon längst heil. Dann tut es halt da weh, aber es kommt von ganz woanders. Und da geht die Suche dann los.
Also bleibst du bewusst suchender und verhinderst damit Stigmata?
Ich glaube beides. Ich glaube, das, was ich eingesammelt habe, ist übelst abgespeichert. Ja, darauf habe ich immer wieder Zugriff. Und gleichzeitig lasse ich mir offen, dass es immer wieder noch Phänomene gibt, von denen ich keine Ahnung habe, von denen auch vielleicht Experten keine Ahnung haben. Und wie werden Leute zum Experten? Indem sie offen bleiben. Mhm. Nicht indem sie schon denken, sie wissen alles. Und das ist, glaube ich, was ich mir immer offen halte. Und ich glaube auch, dass ich mir vom Rahmen her das so geschaffen habe, dass ich einfach Zeit habe dafür. Das ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, für jeden Menschen ist das wichtig. Und ich habe einfach diese 50 Minuten bis Stunde pro Einheit. Drunter kommst du bei mir nicht raus quasi.
Alles das einfach alle Türen braucht. Abgeschlossen.
Genau. Weil es das einfach braucht für mich, um wirklich klar zu denken. Um klar wirklich in dem Moment den Menschen, den ich vor mir habe, zu spüren, Fragen zu stellen, dass wir nochmal tiefer reingehen können. Ja. um dann letztendlich zum Ziel zu kommen, zum Ziel, was der Mensch mir vorgibt. Ich bin ja nur quasi der Begleiter.
Ich finde das aber am Ende des Tages super sinnvoll und bin auf diesem Weg schon seit, ich glaube, seitdem ich damals in Potsdam angekommen bin, auch durch Kontakte dann zur Hochschulambulanz, dass eben ganz oft bei Ärzten, Physios und allen, die irgendwie im medizinischen Bereich tätig sind, ganz oft irgendwie auf der Symptomebene umhergedoktert wird, aber gar nicht geguckt wird, was da drunter liegt. Und deswegen finde ich das halt mega, wie du arbeitest. Wie gesagt, ich durfte es ein paar Mal schon selbst erleben und würde es einfach mal, wie die Kids sagen, shoutouten. Sagen die das? Ich weiß es nicht. Also löblich erwähnen und dazu ermuntern, einfach mal einen Termin bei dir zu buchen, wenn man das Gefühl hat, wirklich, ich kratze seit Jahren immer wieder daran und keiner konnte mir helfen. Natürlich ohne Druck, ne? Du bist jetzt nicht der Heiler oder so, aber zumindest die ganze Sache mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil wie es nicht funktioniert, wissen sie ja schon.
Ja, würde ich einfach mal unterschreiben, die Worte. Und ich freue mich über jeden Menschen, der zu mir findet. Das sage ich nicht nur so, das meine ich wirklich so. Also ich freue mich immer über menschliche Begegnung und über Austausch. Und wenn ich helfen kann, dann ist das auch toll.
Cool.
So, Marius, wann buchst du den nächsten Termin jetzt?
Ich bin zum Glück momentan, was auch immer man unter gesund versteht, gesund. Und es möge auch so bleiben. Du hast mir übrigens, vielleicht kann man das nochmal aus einer... einen kurzen Erfahrungsbericht mit reingeben. Du hast mir vor Wochen, Monaten mal gesagt, was ich gegen die Knieschmerzen bei Kilometer 4-5 so machen kann, wie ich das Gefühl habe, der Muskel macht dann zu. Und hast du mir eine sehr drollige Übung gezeigt. Und das war danach passé. Also dann waren nicht mehr die Knieschmerzen das Problem, sondern eher die Kondition, die dann irgendwann einsetzt. Aha. Und es hat richtig, richtig gut geklappt. Das fand ich super beeindruckend, dass du sofort wusstest, was los ist. Und ich mich nicht 30 Minuten vordehnen musste, sondern ein paar Mal abends, ein paar Mal morgens, zwei, drei Mal. Und dann, das war sehr faszinierend.
Ja, da hattest du dieses typische Läuferknie, weiß ich noch, genau, außen. Und dann habe ich dir ein paar Übungen für die Hüftaußenrotatoren gegeben. Oder eine Übung eigentlich, ne? Das ist auch so das, was ich halt total gern mache. Ich breche die Sachen total gern runter und arbeite nur noch effizient. Also alles, was hier mit viel Üben zu tun hat und zu Hause, es ist alles Theorie. Die Leute machen es einfach nicht. Ja, das heißt, eine Übung gibt's bei mir, maximal 5 Minuten am Tag. So am besten noch integrierbar in das Leben, was sowieso gerade besteht. Ja, wenn jemand gerade eine Doktorarbeit schreibt, dann muss er die Übung halt im Stehen am Laptop machen und auf dem Laufband laufen, ne, als ein Beispiel. Nicht noch zusätzlich so viel raufgeben. Das ist immer so eine Idee von hochambitionierten Physiotherapeuten. Ich war auch so einer, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Also wirklich effizient werden, lebbar die Dinge machen, integrierbar ins Leben. Wir haben alle viel zu tun, da muss es nicht noch mehr von außen geben und braucht es auch nicht. Es ist auch ein übelster Glaubenssatz zu denken. Also es ist häufig ein übelster Glaubenssatz zu denken, ich muss ganz viel machen, damit es mir gut geht. Manchmal ist es einfach nur eine richtige Sache und vielleicht 5 Sachen loslassen. Meine Erfahrung, dass es häufig so ist.
Und vielleicht können wir mit diesem Satz auch den Bogen zu den schwierigen Mitarbeitenden spannen. Vielleicht muss ich da nicht immer was dagegen tun, sondern darf da mitgehen und einfach mal gucken, was sich so im Kontakt ergibt.
Cool.
Ich danke dir für das Gespräch, fürs Antworten und wünsche dir einen vollen Terminkalender. Rufen Sie jetzt an für Lukas Appel.
Ja, danke dir, Marius.
Dann hören und sehen wir uns in spätestens 2 Wochen. Ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende, Luki.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Das war Zweistimmig, der Podcast mit Lukas und Marius. Alle 2 Wochen am Mittwoch eine neue Folge.